Bei uns in Lüdenscheid heißt Halleluja, gelobt sei Gott. Hier im Norden heißt Halleluja, sitzen, habe ich gerade festgestellt. Sehr eigenartig. Sehr eigenartig, so die Mechanismen des Volkes Gottes. Ich bin sehr berührt hier an diesem Abend von der Gegenwart Gottes. Mich beschäftigen so ganz viele Dinge, wenn ich das alles hier so mitkriege, alles so höre und ein bisschen hineinhorche in das, was der Geist Gottes auch tun möchte. Wie kann denn so eine Stadt erfasst werden von der Kraft Gottes? Als Jesus eines Tages auftauchte in Israel, da war eigentlich so niemand richtig vorbereitet auf diesen Jesus. Die ganz Frommen, die hatten so ihre Vorstellungen und die hatten sich jetzt auch einem gewissen Johannes, dem Täufer, hingegeben. Es war der letzte alttestamentliche Prophet, den wir erleben. Das Prophetentum im Neuen Testament war dann ganz anders. Und er hat eine radikale Buße gepredigt. Kehrt um, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und er hat es auch sehr, sehr praktisch gemacht. Sehr praktisch. Rechtschaffende Früchte der Buße. Es ging ihm nicht nur um Worte. Wir sind viel zu sehr abgesackt in eine Dimension von Worten. Und wir wissen auch, dass Paulus gesagt hat, das Reich Gottes steht nicht in Worten allein, sondern in der Kraft. In der Kraft Gottes, also in der Umsetzung des Wortes. Und Johannes der Täufer war sehr daran interessiert, dass die Menschen nicht nur einfach irgendwelche Rituale vollzogen, irgendwelche Bußrituale, die es ja in Hülle und Fülle immer wieder gab, sondern er sagte, wenn du zwei Mäntel hast, dann gib doch dem einen, der keinen hat. Und wenn du im Militärdienst bist, dann lass dir an deinem Sold genügen und keine Korruption. Und all solche Sachen, rechtschaffende Früchte der Buße. Ich habe heute Morgen darüber gesprochen, dass das rechtschaffende Früchte der Buße sind. Es ist wunderbar, seine Sünden zu bekennen, damit fängt das alles an. Aber dann geht es auch wirklich weiter. Ich weiß noch, wie der Vater eines guten Freundes von mir zum Glauben kam, so ein richtiger Erzkatholik. Als sein Sohn zum Glauben kam, dass wir ihn die Welt zusammengebrochen. Ja, als er so richtig evangelikal, klassisch, freikirchlich, pfingstlich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, sein Sohn, das war so ein Kommunistenführer eigentlich, ein Atheist, kam aus einem wirklich erzkatholischen Hintergrund. Der Geist Gottes erfasste ihn und dann ist er nach Hause gegangen, hat seiner Familie von Jesus erzählt. Das für den Vater ist dann eine ganze Welt zusammengebrochen. Der dachte, sein Sohn, schlimmer kann es gar nicht kommen. Erst war er Atheist und Kommunist, jetzt ist er auch noch in der Sekte gelandet. Dann musste der erleben, wie sich der Sohn glaubenstaufen ließ. Und dieser Sohn brannte für Jesus und brachte diesen Jesus voll in die Familie. Und die Familie wurde richtig erschüttert. Es gab große Auseinandersetzungen, große Schwingungen, große Turbulenzen in dieser Familie. Aber eines Tages kam der Heilige Geist und hat den Papa gepackt. Und dann war es um ihn geschehen. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er sich taufen lassen, hat seine Sünden bekannt und hat richtig Buße getan. Richtig Buße für ihn an einem bestimmten Punkt hieß, er hat neben seinem Job schwarz gearbeitet und hat eine Menge Geld nebenher verdient und hat keine Steuern bezahlt. Jetzt kam Jesus in sein Leben. Was hat er da gemacht? Er hat das bekannt. Und dann ist er zum Fiskus gegangen, zum Finanzamt und hat sich selbst angezeigt. Dann haben die gedacht, haben die gesagt, was haben wir noch nie erlebt, dass einer freiwillig kommt und all seine Sachen da erklärt und auf den Tisch legt. Und die haben ihm dann geholfen, dass er das so sehr moderat zurückzahlen konnte. Das waren weit über 30.000 D-Mark damals. Ein einfacher Arbeiter. Rechtschaffende Früchte der Buße. Das hat Johannes gepredigt. Wir haben bei uns im Therapiezentrum Drogenabhängige gehabt. Oftmals ist die Polizei bei uns ein- und ausgegangen. Als der Heilige Geist auf sie gekommen ist, haben sie ihre Sünden bekannt und haben auch bekannt, was sie alles noch so gemacht haben. Und dann saß die Polizei manchmal bei uns auf dem Zimmer mit den Drogenabhängigen und hat stundenlang die Sündenregister gehört. Ja? Und manche hat so viel Gnade erfahren, keine Anzeige, nichts. Manche mussten vor Gericht, aber auch da haben sie Gnade erfahren. Einer unserer besten Leiter, der auch heute noch bei uns ist, der werde ich nie vergessen. Ich musste mit ihm dann zum Gericht nach Dortmund und Bewährung gab es da nicht mehr. Ne? Für alles, was da auf dem Tisch lag, Bewährung gab es da nicht mehr. Und ich habe gebetet, Gott, der kann doch nicht ins Gefängnis gehen, der muss bei uns bleiben, wir brauchen gute Mitarbeiter. Und das ist ein guter Mitarbeiter. Und dann sein Rechtsanwalt sagte dann, wenn du das alles bekennst, was du hier heute noch so alles bekennen willst vor Gericht, dann gehst du für ein paar Jahre ins Gefängnis. Das kannst du dir abschminken, dass du hier als freier Mensch den Gerichtssaal verlässt. Mach das nicht. Naja, und ich habe dann draußen gewartet vor dem Gerichtssaal. Ich sollte dann so als Zeuge vernommen werden und ein gutes Wort für den Mann einzulegen. Und ich warte und warte und warte und warte. Und irgendwann werde ich da reingerufen. Und da sitzt dann da der Staatsanwalt, der Rechtsanwalt, mehrere Rechtsanwälte, Staatsanwalt, Richter, die sitzen alle zusammen und wälzen die Gesetzbücher. Um die Paragraphen ein bisschen zu biegen. Denn sie sagten, dieser Mann hat so eine Veränderung durch das Evangelium in seinem Leben erfahren, das kann nicht sein, dass wir den jetzt ins Gefängnis schicken müssen. Dann haben die da stundenlang debattiert und haben einen Weg gefunden, haben die Strafen alle aufgeteilt in verschiedene Strafen und so weiter und so weiter. Und am Ende ist dieser Mann frei nach Hause gegangen, mit uns nach Hause gefahren. Halleluja. Davon hat Johannes der Täufer gesprochen. Das hat er verkündigt. Hey, kehrt um. Und da waren die Menschen waren drauf eingestellt auf diese ganze Geschichte und haben sich auch zur Vergebung ihrer Sünden taufen lassen. Und es war eine regelrechte Erweckungsbewegung, denn mindestens 1 Million Menschen wurden von Johannes dem Täufer getauft. Das ist viel. Das war viel für die damalige Zeit. Frauen und Kinder und sowas, alles dabei war, das hat man gar nicht mitgezählt damals. Und bei vielen, die dieses Feuer des Heiligen Geistes empfingen, dieses Erweckungsfeuer, ihr Herz brannte und die dachten wirklich, jetzt kommt die Erweckung. Jetzt geht's los. Und viele von ihnen dachten sogar, dass der Johannes der Täufer der verheißene Messias ist, denn das Volk Israel hat gewartet auf den Messias. Viele lebten verheißungsorientiert. Sie wussten, sie sind nicht in dem drin, was eigentlich für sie als Volk Gottes verheißen ist. Und sie erwarteten den Messias. Und dann sagte Johannes der Täufer, nein, ich bin's nicht. Nach mir kommt jemand, dem bin ich nicht wert, die Schuhriemen zuzubinden. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und dann kam Jesus. Und der war so ganz anders. Den hatte niemand so richtig auf der Rechnung eigentlich. Der kam so irgendwie so ganz anders daher. Gar nicht als großer Prophet oder gar nicht als Religionsstifter. Der tauchte dann eines Tages da irgendwo auf. Und überall, wo er auftauchte, da heilte er die Kranken. Da reinigte er die Aussätzigen, da heilte er die Kranken, da trieb er die Dämonen aus. Alle, die mit mancherlei Plagen und Lasten zu ihm kamen, wurden befreit, die Mondsüchtigen wurden befreit. Ja, herrlich, die Blinden wurden sehen, die Lahmen konnten gehen. Und Jesus sagte, wenn ihr seht, wie ich durch den Finger Gottes, durch die Hand Gottes die Dämonen austreibe, dann sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist mitten unter euch aufgebrochen. Und so hatte Jesus niemand so auf der Rechnung, wie er da so ankam. Und schon mal gar nicht die Frommen. Die Frommen hatten also ihn absolut gar nicht so auf der Rechnung. Die Frommen fühlten sich alle bedroht. Das fromme Fleisch, das fühlt sich bedroht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Warum? Weil die Frommen auf einmal mit einer Autorität in Berührung kamen, die sie selber nicht hatten. Und wenn man mit einer Autorität in Berührung kommt, mit einer Autorität von Gott in Berührung kommt, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Man öffnet sich komplett für diese Autorität oder man verschließt sich. Man macht dicht, man macht den Laden einfach dicht und gibt dem Stolz Raum und dem Hochmut Raum und vielleicht der Eifersucht oder alles, was da noch so hinter war. Und als die fromme Elite, die fromme Führungselite damals in Israel Jesus so wirken sah, da hatten sie nur noch eins im Kopf, ihn umzubringen. Schon von Anbeginn wollten sie ihn umbringen und sie wollten ihn, haben ihn zu einem Berg runtergebracht und wollten ihn darunter stoßen und wollten ihn töten. Und Jesus wusste, das ist noch nicht meine Zeit. Er wusste, seine Zeit würde kommen, zu sterben, dafür ist er in diese Welt gekommen, aber das ist noch nicht meine Zeit. Er drehte sich einfach rum und ging so kerzengerade durch sie hindurch. Und dann die nächsten 3 Jahre hat er nichts anderes getan als das. Er hat keine Organisation gegründet. Er hat keine Gemeinde gegründet. Er hat ganz schlicht und einfach einige ziemlich relativ einfache Leute in die Nachfolge gerufen. Er kam mitten hinein in das Berufsleben dieser Leute. Ich habe nie gelesen im Lukas-Evangelium oder Matthäus oder Johannes oder Markus, ich habe nie da gelesen, dass Jesus gesagt hat, kommt, folgt mir nach, ich will euch zum Computerspezialist machen oder zum Werkzeugmacher oder zum Bürgermeister oder zum Autoschlosser oder was weiß ich auch immer. Er kam immer in das Leben der Leute hinein, in das Berufsleben der Leute hinein und sagt, hey, alles liegen und stehen lassen. Und komm raus und komm und folge mir nach. Das ist eine große Herausforderung gewesen. Als in das Leben von Petrus kam und Jakobus und so. Und der Vater Zachäus hieß er, der wurde auf einmal mit diesem Mann da, mit diesem Wanderprediger konfrontiert und der holte ihm seine Söhne da weg. Und er hat noch nicht mal gesagt so richtig, wo es lang geht und wo die Reise eigentlich hingehen sollte. Kommt einfach, lasst alles liegen und stehen, sofort. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, meine Zeit, was ist denn das? Das hat doch auch keiner gewusst damals, oder? Was ein Menschenfischer ist. Heute haben wir so unsere Vorstellung. Und dann sind diese jungen Männer, die sind dann Jesus nachgefolgt. Und für mich das Reich Gottes so auf einen Nenner gebracht, das sind im Grunde genommen 2 Dimensionen. Das ist wie so eine Medaille von beiden Seiten bedruckt. Die eine Seite ist die Kraft Gottes. Da spricht Jesus immer wieder von. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die religiösen Führer, hat sie angepredigt, hat ihnen gesagt, ihr irret, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft. Und die dachten allen Ernstes, sie würden mit dem, was sie da glaubten und was sie redeten und was sie verkündigten, Gott einen Dienst tun. Und dann kommt dieser Wanderprediger daher und sagt, ihr irret. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Es ging bei Jesus immer wieder um die Kraft, um die Kraft, um die Kraft Gottes. Jesus hat nicht nur gepredigt, er hat dann auch die Kraft Gottes demonstriert. Und die andere Seite war halt, dass er Menschen in eine Beziehung zu sich rief. Und nicht in ein System, nicht in ein religiöses System. Ich finde religiöse Systeme finde ich immer bedrohlich. Ob sie Gemeinde heißen oder Kirche oder wie auch immer. Ich finde sie sehr bedrohlich, auch ein Missionswerk kann ein sehr bedrohliches System werden. Jesus hat uns nicht in ein System berufen, Jesus hat uns in eine persönliche Beziehung zu sich gerufen. Darum geht es. Gemeinschaft mit Gott. Ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Zeit mit ihm in seiner Gegenwart zu verbringen. Ihr Lieben, manchmal denke ich, wir strengen uns so an, Gott zu erreichen. Was wir alles so machen, ne? Um Gott zu erreichen. Meine Zeit, was wir für Geld investieren, um Gott zu erreichen. Was wir für Gebäude bauen, um Gott zu erreichen. Was wir für Schulungen und Zentren aufbauen und gründen, um Gott zu erreichen. Was wir für Bands brauchen und was wir für Bewegungen und Organisationen brauchen, um Gott zu erreichen. Irgendwie, boah, und ich denke mir, boah, die Christen strengen sich aber auch an. Kerlokiste, ist das ein Krampf? Muss man sich so anstrengen, um Gott zu erreichen? Auch das ganze Erweckungsding. Also ich denke, Erweckung im Alten Testament ist eine Sache und Erweckung im Neuen Testament ist eine ganz andere Geschichte. Wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir beten für Erweckung. Ja, wie erwecklich kann jemand beten, der nicht erweckt ist? Also was ist jetzt zuerst da, das Gebet oder die Erweckung? Erweckung ist auch immer eine souveräne Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein Gnadengeschenk von Gott. Im Neuen Testament haben wir etwas von Gott geschenkt bekommen. Wir haben die Fülle in Christus geschenkt bekommen. Christus in mir. Christus alles in allem in mir. Es ist alles vollbracht worden am Kreuz auf Golgatha für mich. Er ist alles in allem in mir. Und manchmal denke ich, oh, liebe Gemeinde Jesu. Ich war neulich in Texas, habe ich über diese Dinge gesprochen. Und dann hatten wir so eine Ministry-Zeit und dann waren noch einige Kranke und dann waren da so ein paar ganz, ganz, ganz motivierte junge Leute, die beteten dann mit so einem kranken Mann. Und die schrien sich die Seele aus dem Leib. Und die haben dann geboten und alles Mögliche. Naja, und ich merkte, offensichtlich passierte da gar nichts. Die strengten sich also richtig an und der strengte sich auch richtig an zu glauben, ne? Der wollte jetzt natürlich auch allen Glauben zusammennehmen, den man irgendwie nur so zusammenkratzen kann und die ihren Glauben. Und jetzt sollte das endlich funktionieren mit seinem schweren Rückenleiden, das er da hatte. Und man merkte irgendwie, das ging überhaupt nicht. Und dann gucken sie zu mir rüber, ich guckte weg, ich wusste, was jetzt kommt. Ich sollte mal eben helfen. Und ich fand das so krampfig. Naja, dann bin ich da hingegangen und dann fiel mir das wieder so ein, dass das mit Jesus eigentlich so leicht ist. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und die Last ist leicht. Und dann habe ich mir diesen jungen Mann so angeschaut, der stand da mittlerweile ziemlich betröppelt. Man konnte ihm ansehen, dass er von sich auch dachte, ich bring's nicht, ich schaff's nicht, ich habe nicht genug Glauben, dass ich nicht geheilt werde. Dann habe ich ihn so an seine Hand genommen. Ich sage, hört mal alle auf zu beten. Wir hören da immer, wir sollen beten. Da haben wir gerade gehört, wir sollen doch beten. Dann komme ich daher und sage, hört mal alle auf zu beten. Und da habe ich zu einem jungen Mann gesagt, pass mal auf, bete doch einfach mal mit mir mit. Und dann habe ich Folgendes vorgebetet und er hat nachgebetet. Jesus, danke, dass du alles am Kreuz auf Golgatha für mich vollbracht hast. Dass du mich vollkommen geheilt hast. Dass meine Seele, dass mein Körper, dass mein Geist in deinen Wunden vollkommen geheilt sind. Und danke, dass mein Rücken in deinen Wunden geheilt ist. Und danke, Jesus, dass du diese Schmerzen getragen hast. Und danke, Jesus, dass ich deswegen diese Schmerzen nicht mehr tragen muss. Amen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, und jetzt aber mach mal ein paar Sachen, die du nie machen konntest vorher. Und dann fing er an, sich zu beugen und zu bewegen und zu verrenken. Die Tränen liefen ihm das Gesicht herunter. Es war alles in Ordnung. Die anderen standen drumherum und sagten, das war aber leicht. Das war aber einfach. Ja, so ist das. Wir machen das alles viel zu kompliziert. Die eine Seite ist Gottes, die andere Seite ist in einer Beziehung mit Jesus zu sein. Jesus war ja auch in einer Beziehung. Jesus war ja in einer Beziehung zum Vater. Diese Beziehung wurde real, als er getauft wurde mit dem Heiligen Geist. Da kam diese Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Und den sollt ihr hören. Auf den bin ich richtig stolz. Ich mag diese Geschichte so. Denn der Vater sagte das nicht über seinen Sohn, weil er schon so viel geleistet hat. Das Einzige, was er geleistet hat, war, zu Johannes zu kommen und sich taufen zu lassen. Das war alles. Er hatte noch nicht im Reich Gottes gearbeitet. Er hatte noch nicht so und so viel Kranke geheilt und so viel Dämonen ausgetrieben. Er hatte noch nicht dies und das und jenes getan, ist umhergewandert und umhergezogen und hat dies und das geleistet. Da war noch gar keine Leistung und trotzdem hört er schon ganz am Anfang, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Das bringt das so richtig auf den Punkt, was ich eigentlich meine. Die andere Seite der Medaille, in einer Beziehung zu Gott zu leben, ist das Schönste, was es auf dieser Erde und im ganzen Universum wahrscheinlich gibt und ist auch das Entspannendste. Das ist richtig relax. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich bin ja auch durch so manche Sachen in meinem Leben durchgegangen. Und ich habe auch viele Erweckungsliteratur gelesen. Und ich habe gedacht, Mann, du betest eigentlich zu wenig. Hat das schon mal jemand gedacht, dass er zu wenig betet? Gibt's jemand? Ja, man betet nicht genug. Und je nachdem, in welcher Gemeinde du bist, dann wird dir das auch noch vorgehalten. Und dann gehst du so beleppert dann nach Hause und denkst, du schaffst das nicht. du bist kein richtig guter Beter, du kriegst das nicht hin mit der stillen Zeit, du kriegst das alles irgendwie nicht hin, wie das so sein sollte. Und die Geschichte ist doch die, dass es auch hier ganz einfach ist. Also Gott befreit uns doch nicht aus einer Sklaverei hinein in die nächste Sklaverei. Aber wenn man dann so Christ wird und man lernt andere Christen kennen und man lernt dies und das kennen, Predigten und Bücher und Theologien und alles Mögliche. Naja, so ging mir das dann auch und ich war dann doch auch sehr interessiert, dass der Heilige Geist bitte doch nach Deutschland kommen möge und dass er Deutschland in Brand setzen soll. So, dann habe ich mich damit beschäftigt. Wie war das mit den Erweckungsfeuern der Vergangenheit? Wie war das mit einem Charles Finney? Wie war das mit einem Moody? Wie war das mit einem Wesley? Wie war das mit einem Whitfield? Wie war das eigentlich mit einem Martin Luther, der an der Reformation angefangen hat? Wie war das mit all diesen Menschen? Was ist da passiert? Und ich lese ihre Bücher und ich wälze ihre Bücher in einer Zeit, wo es mir auch nicht so gut ging, wo auch alles so trocken war in meinem Leben. Und dann auch in unserer Gemeinschaft. Ich dachte, Mann, hier müsste auch mal wieder so richtig neuer Wind reinkommen, neues Feuer reinkommen. Das ist alles so schwer geworden. Und ich studiere das alles so und dann kam ich auch zu diesem Ergebnis. Mann, du bist ein schlechter Beter. Du betest nicht genug. Ich finde es immer gefährlich, wenn sowas um die Ecke kommt. Du machst das nicht genug und du machst das nicht genug und du evangelisierst nicht genug und du fastest nicht genug und du gibst nicht genug Geld, du gehst nicht oft genug in die Gemeinde. Allah, ist das nicht schrecklich? Du bist nicht heilig genug. Ja? Aber ich dachte, ich bete nicht genug, also habe ich eine heilige Entscheidung getroffen. Manchmal ist es wichtig, dass wir heilige Entscheidungen treffen. Ob die was bringen, weiß ich nicht, aber manchmal ist es wichtig für uns. Ich traf eine heilige Entscheidung und ich dachte, ich werde jetzt der ganzen Sache richtig gründlich auf den Grund gehen. Ich werde morgens früh aufstehen und eine Stunde lang Fürbitte tun für Deutschland, für unsere Stadt, für unsere Arbeit, für unsere Mitarbeiter. Und dann bin ich aufgestanden, habe mich diszipliniert. Nach einer Zeit habe ich gedacht, ich glaube, das ist zu wenig. Da passiert nämlich nichts. Das ist das Allerfrustrierendste, wenn du irgendwelche Dinge tust. Ne? Du evangelisierst, keiner bekehrt sich. Du betest, kein Feuer fällt. Ja. Du versuchst es mit der Heiligung und landest auf der Schnauze und schlimmer als vorher. Das ist alles richtig frustrierend. So, da habe ich gedacht, stehst du 2 Stunden früher auf morgens. Ja. Also du willst es wissen, du willst den Saum des Gewandes erfassen und du willst dich einreihen lassen in der ganzen Reihe von Whitfield und Finney und Moody und wie sie alle sind. Also das soll man wenigstens dir nicht vorhalten können, dass du nicht genug gebetet hast. Also ich früher aufgestanden. Nun, jetzt lebe ich da mit meiner Frau in einem Drogenzentrum, 24 Stunden Dienst, jeden Tag. Man hat keinen 8-Stunden-Tag und man lebt mit diesen ganzen Kaputtnicks zusammen, wirklich mit Depressiven und dämonisch Besessenen und Süchtigen, Heroinabhängigen, das ist kein 8-Stunden-Tag, da bist du immer irgendwie auf Antenne. Also ich morgens 2 Stunden früher aufgewacht und dann gebetet, das ganze Repertoire, meine Gitarre genommen, die Bibel genommen und laut zitiert und dann Fürbitte getan, Sprachen gebetet und angebetet und geistliche Kampfführung und das ganze Repertoire, ja, hat man so bedient. Nach der Zeit dachte ich, 2 Stunden, das ist nicht genug. Also muss ich noch früher aufstehen. Ich also noch früher aufgestanden. Meine Frau fragte mich, was machst du denn da eigentlich? Ich sagte, du solltest dabei sein. Ganz relax, Druck ausgeübt, ne? Du solltest dabei sein, wenn du Erweckung sehen willst. Du solltest dabei sein. Du solltest mit mir auf den Knien sein. Ich suche Gott. Ja, sagt sie. Man sieht dir aber nicht an, dass du Gott suchst. Ich sag, warum nicht? Du siehst aus, als wenn du gleich im Stehen einschläfst. Ich die Zähne zusammengebissen und da musste durch. Ja, das habe ich dann so ein halbes Jahr gemacht und nach einem halben Jahr, kein Mitarbeiter hat sich verändert, kein Feuer fiel. Irgendwie, es wurde nicht alles frischer, es wurde alles noch zäher. Und ich dachte, da musst du durch. Gott suchen, ne? Richtig schön die Ärmel hochkrempeln, was für ein Stress. Und eines Morgens sprach Gott zu mir, habe ich mich total erschrocken. Habe ich mich so erschrocken, ich dachte, was denn jetzt passiert? Ich war schon so richtig in dieser Spur war ich schon so drin. So eine Gewohnheit, eine heilige Gewohnheit entwickelte ich da und so weiter. Ich fastete auch noch zwischendurch. Und plötzlich spricht Gott. Und er fragt mich, was machst du da eigentlich? Da war ich ein bisschen daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage habe ich überhaupt nicht verstanden. Ne? Ich denke, Gott, was fragst du mich für so einen Quatsch? Du weißt, warum ich hier bin. Ne? Ich will Erweckung sehen. Ich will Erweckung in meinem Leben sehen. Ich will Erweckung in Lüdenscheid sehen, in unserer Arbeit sehen. Ich will das Feuer Gottes in Deutschland sehen. Okay. Und dann sagte Gott zu mir, aber warum strengst du dich so an? Ich habe überhaupt nicht gewusst, was der von mir wollte. Sagt er, weißt du was? Ich bin an deinem ganzen Programm überhaupt nicht interessiert. Gott, du bist nicht an meinen Gebeten interessiert, du bist nicht an meiner Anbetung interessiert, du bist nicht an meinen Proklamationen interessiert, du bist nicht daran interessiert, dass ich dein Wort laut lese, du bist nicht interessiert, dass ich gegen den Teufel stehe, du bist nicht interessiert daran, dass ich für Erweckung in Deutschland bete. Was ist denn los? Ach, sagt er, ich bin mehr an dir interessiert. An mir. Ich bin mehr an dir interessiert als an dem, was du da alles so machst. Auch an Dienst. Auch deine Berufung. Ich bin mehr an dir interessiert. Ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist. Und weil ich dich geschaffen habe, aus Liebe. Hat mir Spaß gemacht, dich zu schaffen. Dich zu kreieren. Zu meiner Freude habe ich dich erschaffen. Und ich habe dich geschaffen, dass du meine Liebe genießt. Dass du sie empfängst und dass du sie genießt und genießt und genießt und genießt. Und dann im richtigen Augenblick gibst du sie weiter. Aber zuallererst liebe ich dich um deiner selbst willen. Nicht, weil du das und das und das glaubst und weil du dies und das tust und weil du dies und jenes sehen möchtest. Und dann sagt er zu mir, und eigentlich möchte ich von dir auch so geliebt werden. Eigentlich möchte ich das sehen, dass du mich auch um meiner selbst willen liebst. Absichtslos. Nicht etwas zu bekommen. So langsam sackte da etwas in mich hinein. So langsam merkte ich, dass da etwas aus meinem Leben verschwand. So ein Leistungsjoch. Leistung. Du bist das, was du gelernt hast und was du tust. Und wenn man dir das wegnimmt, dann kriegst du Depressionen. Und wenn Menschen in den Ruhestand treten, in einem gewissen Alter, dann werden sie schwermütig. Dann fangen sich an, zu Hause mit ihrer Frau zu streiten. Oder bringen sich sogar um. Weil das, für was sie gestanden haben im Leben, ist nicht mehr da. Eine Leistung. Ich sage nicht, dass Leistung etwas Verkehrtes ist, aber wenn sie am verkehrten Platz in unserer Beziehung zu Gott ist, dann ist etwas ganz, ganz, ganz fürchterlich aus dem Ruder gelaufen. Ich habe das alles gar nicht so richtig verstanden, was er meinte. Und dann hat er zu mir gesagt, lies doch mal Lukas 10. Und da habe ich diese ganze Story gelesen, wo Jesus 72 Leute gesandt hat, die Kranken zu heilen und die Dämonen auszutreiben und Tote aufzuerwecken, das Reich Gottes zu verkündigen. Und dann sind die losgegangen und dann kamen sie zurück, total begeistert. Boah, Jesus, hat alles funktioniert. Sogar die Dämonen waren uns untertan. Sogar das, Jesus. Und Jesus schmunzelt. Und diese Bibelstelle habe ich nie verstanden, als ich die das erste Mal gelesen habe. Dann sagt er, darüber freut euch nicht. Sondern freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. So, das habe ich das erste Mal gelesen, da dachte ich, Gott, hier bist du jetzt aber einen Tacken zu fromm. Also wie kannst du denn diese Jünger aussenden, dann sind sie erfolgreich, dann kommen sie begeistert zurück und erzählen, was alles gelaufen ist. Und dann kommst du und schüttest eimerweise Wasser auf dieses Feuer der Erweckung. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Buche des Lebens geschrieben sind. In dem Zusammenhang bekam ich dann diese Bibelstelle, als Gott so mit mir redete. Und er sagte, schau mal, freu dich doch viel mehr darüber, dass du richtig mit mir in einer Liebesbeziehung verbunden bist, als über all das, was ich tun kann und was du tun könntest. Da habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, wovon der redet. Ich habe gerne für Gott gearbeitet. Ich bin doch im vollzeitlichen Dienst. Ich diene doch gerne den Armen und Bedürftigen und ich predige doch gerne und ich verkündige doch gerne das Evangelium und ich freue mich riesig, wenn die Menschen gerettet werden und wenn Dämonen ausfahren und wenn Gebundene frei werden. Das ist der Hammer. Das ist cool. Und dann kommt das in dem ganzen Rahmen von ich bete für Erweckung für unsere Stadt, dann kommt dann sowas daher. Und dann dachte ich, ja Gott, also heißt das übersetzt, morgen früh kann ich 3 Stunden länger schlafen. Ich fing an, ein bisschen aufzutauen. Heißt das übersetzt, ich kann morgen 3 Stunden länger schlafen? Und Gott sagte, nee, ich schätze das. Das schätze ich so sehr, dass du mir deine Zeit gibst. Was nicht so rund ist da drin, dein Programm. Dein Programm, das du da so abspulst. Und ich sah das buchstäblich so vor meinen Augen, so meine Rituale jeden Morgen und hatte ich irgendwie gelernt und fand ich irgendwie richtig und fand ich irgendwie toll. Und dann auf einmal höre ich, das interessiert ihn alles überhaupt nicht. Ja? Ob ich da die Bibel zitiere, ob ich da auf den Knien bin und bete und mal für meine Freunde durchbete. Ich sage, was willst du denn dann von mir? Ich sage, da komm doch einfach mal in meine Gegenwart. Wir haben alle Zeit der Welt. Und dann lässt du mich mal machen. Wie sieht denn das aus? Ich habe mit meiner Frau nicht darüber gesprochen. Ich habe mit keinem darüber gesprochen. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und war sehr versucht, zuallererst mal eine Gitarre zu nehmen. Denn das macht man doch so, oder? Man fängt immer irgendwie mit Musik an. Ja, ob man einen Gottesdienst eröffnet, ob man so ein Seminar eröffnet, aber man macht das immer auf dieselbe Art und Weise. Man macht das so, oder? Warum? Weiß kein Mensch so richtig, aber wir machen das halt einfach so, ne? Wir machen das eine halbe Stunde lang und dann machen wir was anderes, ne? Kommt der nächste Programmpunkt, dann kommt der Prediger, dann kommt die Kollekt und all so ein Zeug. Und wir haben uns so daran gewöhnt und wir nennen das alles Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das alles Gottesdienst ist oder ob das Menschendienst ist, keine Ahnung. Könnt ihr selber drüber nachdenken mal. Ist ganz gut, wenn man über so Sachen nachdenkt. Ich war versucht, meine Gitarre zu nehmen. Ich war versucht, in Sprachen zu beten. Ich war versucht, ein paar Leute durchzubeten. Und ich dachte, nee. Du machst jetzt mal gar nichts. Kannst du mal gar nichts sagen? Heißt hier oben auch gar nichts, ne? Gar nichts heißt gar nichts. Ja, ich wollte nur sicher gehen, weil Halleluja heißt setzen hier. Das muss ich auch erst noch mal denken. Ne? Also habe ich mich auf den Teppich gelegt. In meinem Wohnzimmer habe ich mich auf den Teppich gelegt und gesagt, Gott, hier bin ich, jetzt sind wir aber mal gespannt. Und dann bin ich sowas von eingeschlafen, kann ich euch sagen. Boah, ich bin sowas von eingeschlafen. Ich habe richtig tief einen weggeratzt, wie man das bei uns so sagt. Und dann irgendwo nach 3 Stunden wache ich auf, ich schaue auf meine Uhr, 3 Stunden, mit einem wahnsinns schlechten Gewissen wache ich auf. Hilfe, Herr, ich habe es vermasselt, verzeih mir. Ich bin so schlecht draufgekommen. Ich dachte, meine Zeit, gleich beim ersten Mal hast du die Gegenwart Gottes verpasst, alles vermasselt. So ein Käse. Und dann spricht Gott sofort zu mir. Und er sagte, nö. Hast du nie gelesen in meinem Wort, denn seinen gibt's der Herr im Schlaf? Boah, das war aber stressfrei. Und ich fühlte mich richtig gut. Ich fühlte mich von sowas von in der Gegenwart Gottes. Ich fühlte mich so aufgebaut, denn seinen schenkt der Herr im Schlaf. Ja, ich bin dein Gott. Stress habe ich ohne dich gehabt. Ohne Gott zu leben ist so ein Stress. Manche sagen, das mit Gott, das ist so ein Stress. Meine Zeit, das Leben ohne Gott, das ist Stress. Und ich fühlte mich richtig gut und ich merkte, wow, das ist eine Dimension, die kenne ich noch nicht. Nächsten Morgen bin ich wieder aufgewacht, wieder in die Gegenwart Gottes gegangen, wieder auf den Teppich gelegt, dachte, schläfst du am Teppich weiter? Und Gott kommt und sagt was ganz anderes. Und spricht mit mir über mein Herz. So ein bisschen Herzenserforschung. Die ganze Zeit. Und dann sitze ich da und weine mir die Augen aus dem Hals. Oder wie man das sagt, die Augen aus. Bis keine Träne mehr drin war. Und ich merke auf einmal, wie etwas Hartes da weggeht. Und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen durfte ich lernen, es ist etwas ganz anderes, wenn ich so in der Gegenwart Gottes erscheine und mein Programm, mein Kirchenprogramm, mein Stillezeitprogramm, was auch immer wir so für Leistungen uns angeeignet haben, um Gott zu erreichen. Wir kommen mit unserem Ding da. Boah, so ein Stress. Und du gehst in die Gegenwart Gottes und du brauchst überhaupt kein Programm zu bringen. Du bist einfach da. Ich weiß nicht, ob ihr jemals verliebt wart. Aber wenn man verliebt ist, kann man stundenlang miteinander da rumsitzen und schmusen und kuscheln und sagt kein Wort. Und plötzlich sind 4,5 Stunden auf einmal vorbeigegangen wie im Flug. Kennt das jemand? Oh ja, 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 ja. Ich glaube, ich muss mal für euch beten. Ja? Wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahrzehnte meines Lebens mit Gott, dann muss ich dir sagen, die sind so schnell vorbeigegangen, dass ich nicht gucken konnte, wie schnell das ging. Warum? Weil ich mich einfach in diesen Gott verliebt habe und weil dieser Gott mich liebt und weil ich das alles genießen kann und weil das die Dynamik meines Lebens ist und geht es alles vorbei, wie 2 frisch Verliebte irgendwo rumhängen und rumknutschen, in einem Auto hängen und sich wundern, dass schon der Morgen graut. Hab's gar nicht gemerkt. Das ist die andere Seite des Reiches Gottes. Die Kraft Gottes, die Dynamik, die Zeichen, die Wunder. Aber all das hat Jesus aus einer tiefen Liebe zum Vater schaffen können. Er hat diese Liebe zum Vater gelebt. Er fühlte sich geborgen in seiner Liebe zu Gott. Da war er sicher drin, geborgen. Da war er nicht unrund drin. Und deswegen, wenn dann da die dämonisch Belasteten kamen, dann war er nicht voller Panik und hat dann irgendwie da rumgehauen und rumgeschrien und versucht, diese Dämonen da irgendwie zu beseitigen. Der war so relaxed. Das hat mich an Jesus immer fasziniert bis zum heutigen Tag. Der war sowas von relaxed. Der geht da in eine Region, da sitzt ein Mann, gebunden mit Ketten und was weiß ich nicht alles. Der war gemeingefährlich für die ganze Gesellschaft. Niemand traute sich überhaupt nur in seine Nähe zu kommen. Und Jesus marschierte ganz locker einfach rein. Und dann innerhalb kürzester Zeit sitzt der Mann total befreit dort. Gewaschen, rasiert, vernünftig bekleidet. Und die Menschen kommen und staunen und sind verwundert und sagen, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und Jesus kommt von dem Berg der Verklärung runter und haben sie Elia gesehen und Mose gesehen und was weiß ich nicht alles. Und die Jünger, die mit waren, die wollten dann gleich Kirchen bauen. Ja, wenn Menschen irgendwie mit Gott in Berührung kommen, wollen sie auch manchmal die verrücktesten Sachen machen. Und meistens wollen wir eine Kirche bauen, warum auch immer, weiß ich auch nicht. Ja, dann wollten sie da oben eine für Mose bauen, eine für Elia und die größte wollten sie für Jesus bauen. Ja, irgendwie der religiöse Mensch, der kommt halt auf solche Sachen, will dann ein Gebäude bauen für Gott. Und die verschwinden dann alle und dann war nur noch Jesus da und dann wieder diese Stimme vom Vater. Das ist mein geliebter Sohn. Da sahen sie niemand mehr als Jesus allein, den sollt ihr hören. Und dann gehen sie von dem Berg runter Und Jesus sagt, sprecht zu niemandem darüber, was ihr hier gesehen und gehört habt und erlebt habt. Seid ruhig. Und unten im Tal der Dämonen, da ging es richtig ab. Jesus bringt uns immer wieder in das Tal der Dämonen. Er bringt uns immer wieder in den Alltag. Also die Berge, die sind schon okay. Ja, ich liebe die Berge, auch die Berge, die geistlichen Berge in meinem Leben. Konferenzen oder was auch immer. Ich liebe das, ich brauche das. Aber ich weiß, das ist nicht die Realität für mein Leben, solange ich auf diesem Planeten lebe. Und dann geht's runter von diesen Bergen und wir bringen dann die Gegenwart Gottes mit in das Tal der Dämonen. Im Tal der Dämonen war ein Vater mit seinem besessenen Sohn. Und dieser Dämon, der warf ihn ins Feuer und der warf ihn ins Wasser. Dieser Dämon wollte den Sohn, den Teenager-Sohn des Vaters, umbringen. Der bringt seinen Jungen, gebunden wie er war, er bringt ihn zu den Jüngern Jesu und die haben versucht, ihn zu befreien, haben es nicht geschafft. Und dann sieht der Vater Jesus kommen und er bringt den Jungen zu Jesus und er sagt, die haben es nicht geschafft. Und Jesus ganz locker, ganz cool, ganz souverän, in einem Augenblick war der Dämon weg. Das ist herrlich. Das ist auch ganz einfach. Menschen zu befreien von dämonischen Bindungen, es ist überhaupt nicht schwer. Es ist ganz easy. Auch Menschen in die Heilung zu führen, es ist alles ganz easy, das ist alles nicht so schwer. Vieles ist so schwer und so kompliziert, weil wir in so religiösen Mechanismen festhängen. In so religiösen Verkrustungen. Und Jesus war da so relaxed drin. Warum war er so relaxed? Weil er in einer ganz tiefen Liebe zu seinem Vater gegründet war. Neulich habe ich mal gefragt bei uns auf der Schule, was ist denn die größte Sünde in euren Augen? Oh, und dann ging's los. Ne? Wir haben ja so Sündenkataloge. In der katholischen Kirche gibt's ja noch die 7 Todsünden und so. Und so, wir haben so alle unsere Katalogisierung, ne? Was sind die schwersten Sünden? Wenn ich jetzt hier so fragen würde, wir würden alle unseren Katalog haben und der eine würde dies sagen, der andere würde das sagen. Und so habe ich dann auch gefragt, was denkt ihr denn, was die größte Sünde ist in eurem Leben? Oder überhaupt im Leben von Menschen? Und dann ging das los. Und dann habe ich ihnen gesagt, nee, das ist alles nicht. Da kam Ehebruch und Unzucht und Hurerei, was ich nicht alles kam da ganz oben und die ganzen sexuellen Sachen kamen ganz oben und ich sage, nee, das ist es nicht. Ich glaube, die größte Sünde ist die, dass wir nicht glauben, dass Gott uns liebt. Denn wenn wir glauben würden, dass Gott uns liebt, würden wir eine ganz tiefe Sicherheit in dieser Liebe erleben. Eine ganz tiefe Sicherheit. Jemand, der geliebt wird, der wird sicher. Jemand, der sich geliebt weiß, der wird sicher. Jemand, der sich geliebt weiß, der erlebt eine ganz, ganz, ganz große Geborgenheit. Der erlebt eine ganz, ganz große Stärke, um es mal so zu formulieren. Und unsere aller Berufung ist in allererster Linie, Gott zu lieben, über alles, mit unserer ganzen Kraft, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit unserer ganzen Seele, ihn wirklich zu lieben. Und dann unseren Nächsten wie uns selbst. Und bei dem uns selbst möchte ich mal ein bisschen stehen bleiben. Da haben wir alle Probleme. Oder sagen wir mal, viele haben da ihre Probleme. Und viele glauben nicht das, was Gott über einen glaubt und was Gott über einen sagt. Und dann bin ich bei dem, was ich da erlebt habe, als Gott zu mir sprach, hey, ich möchte, dass du mich liebst um meiner selbst willen, denn ich liebe dich doch auch um deiner selbst willen. Und ich denke manchmal, wir glauben nur, dass Gott uns liebt, wenn wir heilig genug sind. Wir glauben nur, dass Gott uns liebt, wenn wir auch diese Woche wirklich im Sieg gelebt haben. Wir glauben doch nur, dass Gott uns wirklich liebt, wenn wir den ganzen frommen Leistungskatalog auch erfüllen. Und wenn wir unseren Zehnten geben, wenn wir regelmäßig zur Gemeinde geben und wenn wir unsere stille Zeit machen. Und wenn wir es mit dem Sexuellen auch noch hinkriegen Und wenn wir auch noch gut in der Nächstenliebe sind, wenn wir das alles gut hinkriegen, dann glauben wir, dass Gott uns liebt. Und wenn wir das vermasseln an irgendeiner Stelle, dann klopft da etwas an unsere Tür. Das etwas heißt Verdammnis. Das etwas heißt, ich klage dich an und ich sage dir, du genügst nicht. Du genügst den Maßstäben Gottes überhaupt nicht. Und dann sehen wir richtig alt aus, stimmt's? Und dann quälen wir uns so darum und dann quälen wir uns in der Gemeinde und dann quälen wir uns zum Pastor und dann quälen wir uns durch unser Leben und dann krempeln wir uns die Ärmel wieder hoch und dann gehen wir vielleicht mal in die Seelsorge und dann gehen wir vielleicht nochmal in die Seelsorge und irgendwo, wir kommen da aus dem ganzen Dilemma nicht raus und wir schaffen es nicht, dahin zu kommen. Liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Liebe dich selbst ist ein ganz wichtiger Aspekt des Evangeliums. Liebe dich selbst heißt, glaube, dass du das Beste bist, was Gott dieser Welt zu bieten hat mit dir. Auf meiner Facebook-Seite gestern hat ein Pastor mir geschrieben, nachdem wir etwas draufgetan haben hier aus Hamburg, hat dann ein Pastor geschrieben aus Kalifornien, im gebrochenen Deutsch, oh Walter, ich wünschte, ich wäre wie du. Habe ich zurückgeschrieben, bleib lieber wie du bist. Fatal, absolut fatal, oder? Wir vergleichen uns. Und da gibt es Menschen, die sind besser in unseren Augen wie wir, die sind besser drauf wie wir, und da gibt es Menschen, die sind schlechter drauf wie wir. Und die Gefahr ist, wenn wir auf die Menschen schauen, die schlechter drauf sind wie wir, die Gefahr ist, dass wir dann stolz werden. Und da hat es dann der Heilige Geist auch schwer mit uns. Und wenn wir auf die Menschen schauen, die besser sind als wir, dann ist die Gefahr, dass wir depressiv werden. Dass wir entmutigt sind. Wenn du jemanden siehst, der ist freier wie du, ne? Der nimmt sich alle Freiheit in der Welt, der rauscht so durch das Leben. Der freut sich an Gott und seines Lebens und der Welt und alles möglich. Und du hängst da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und weißt nicht, wie du da rauskommen sollst, ne? Wirst depressiv. Denkst du, möchte auch so werden wie der? Oder würde ich auch dieses Vergleichen? Wie sich selbst, deinen Nächsten, wie sich selbst zu lieben, heißt doch, dass man sich von Gott angenommen weiß. Und dass man weiß, dass man aus purer Liebe, aus purer Leidenschaft, aus purem Vergnügen, das Gott hat, in diese Welt gekommen ist. Und dass du kein Unfall bist und dass du kein Zufall bist. Und dass du nicht nur ein Zahnrad im großen Getriebe bist, sondern unglaublich wertvoll bist. Denn was Gott schafft, alles was er schafft, hat einen unglaublichen Wert. Amen. Und weil Gott dich geschaffen hat und du kein Zufallsprodukt bist, drücke ich dir heute Abend dieses Siegel auf dein Herz und sage dir, du bist von unglaublichem Wert. Jesus wusste, dass er von einem unglaublichen Wert war. Und in allem, in dem Weg auf das Kreuz, das Leiden, er wusste, er würde sterben für diese Welt. Er wusste, er würde den Teufel und alle seine Dämonen gegen sich haben, die Jünger würden ihn verlassen. Aber er wusste, weil er geborgen war in Gott, weil er seine Ruhe in Gott gefunden hatte, weil er diese Sicherheit in Gott hatte, er wusste, auch das würde zu einem Sieg führen. Und Gott würde die Ehre bekommen dafür. Ich vermisse das im Volk Gottes weitgehend, diese Sicherheit. Diese Sicherheit des einzelnen Gläubigen, diese Sicherheit in Gott. Ihr Lieben, so viele junge Leute kommen zu uns und dann versagen sie mal dort, und dann kommen sie in die Seelsorge und dann sitzen sie da wie die Trauerklöße. Und jammern und heulen und schaffen es nicht und sind verzweifelt. Und dann denke ich, wer hat die begleitet? Wer hat die begleitet, dass die in so einem Elend verkümmern müssen? Und wo sind diejenigen, die ihnen sagen, hey, Gott glaubt an dich. Egal, was mit dir läuft, egal, was mit dir passiert, Gott glaubt an dich. Gott hat immer an mich geglaubt. Ich habe so viel, so oft versagt. Ich habe so vieles versemmelt. Ich könnte euch heute Abend einen absoluten Horrorkatalog erzählen. Ihr würdet alle depressiv rausgehen, wenn ich euch das sagen würde. Und Gott hat an mich geglaubt. Und er glaubt immer noch an mich. Ha, das ist mein Gott. Das ist meiner. Das ist mein Daddy. Der ist stolz auf mich. Der steht total auf mich. Und nicht nur das. Ich habe auch durch die Gnade Gottes Menschen gefunden in meinem Leben, die auch an mich geglaubt haben. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Die nicht auf mir rumgehackt haben, die mich nicht noch tiefer in den Dreck reingetunkt haben, sondern die gesagt haben, hey, weiter. Es geht weiter. Gott ist mit dir. Gott ist dein Freund. Weißt du, neulich war ich in einer Kirche, war ich noch nie drin, und dann Pastor, so ein riesiger Kerl, ein Amerikaner, habe noch nie vorher gesehen. Ich komme da rein, lege ihm so meine Hand auf die Schulter und sage ihm, weißt du was, er selbst, der Vater, hat dich lieb. Ha, da bricht er zusammen und weint und schluchzt und heult Rotz und Wasser. Denk, was mit dem denn passiert? Hab doch nur gesagt, er selbst, der Vater, hat dich lieb. So ein herrliches Wort, oder? Naja, und dann, wir haben nicht so viel Zeit miteinander gehabt. Ich habe meinen Dienst da gemacht. Und später habe ich seinen Vater getroffen. Einen sehr älteren Mann. Und er kommt zu mir und sagt zu mir, ich danke dir, dass du meinen Sohn so ermutigt hast. Und ich dachte, was habe ich gemacht? Meine Predigt war nicht so gut, mein Englisch war heute schlecht, meine Grammar war noch schlechter. Hat mich überhaupt jemand verstanden? Was habe ich gemacht? Und ich frage diesen Vater, ich sage, was habe ich gemacht? Und er sagte, du hast einfach deinen Arm um ihn gelegt und hast ihm dieses wunderbare Wort gegeben. Er selbst, der Vater, hat dich lieb. Denn in den vergangenen Wochen haben ihm so viele Menschen gesagt, dass er ein unmöglicher Typ ist und dass er ein schlechter Pastor ist und dass er ein schlechter Familienvater ist und dass er ein schlechter Leiter ist und dass er überhaupt kein richtiger Mann Gottes ist und dass er eigentlich alles niederlegen sollte und dass er Platz machen sollte für andere. Da hat ihn aber was getroffen, was wir am Anfang hier gehört haben, eine Menge Wellen von Ablehnung. Und ich komme daher und weiß von gar nichts und darf diesen Mann ermutigen. Gott glaubt an dich. Gott ist mit dir, egal was da in deinem Leben läuft oder nicht läuft. Das spielt alles keine Rolle. Du bist so wertvoll für ihn. Hamburg zu verändern, werden wir nicht durch religiöse Übungen, genauso wenig wie Lüdenscheid oder Deutschland. Was unser Land braucht, das sind Männer und Frauen, die wissen, wer Gott ist. Die sich von Gott lieben lassen. Ich habe neulich jemanden getroffen, der hat auf seiner Homepage dann stehen, ich bin berufen, mich von Gott lieben zu lassen. Ich bin berufen, diese Liebe in vollen Zügen zu genießen. Und ich bin berufen, diese Liebe in vollen Zügen weiterzugeben. Da dachte ich, wow, genau ins Schwarze getroffen. Amen. Das ist es doch, worum es geht. Ich bin geboren worden, um geliebt zu werden. Ich bin nicht geboren worden, um abgelehnt zu werden. Ich bin nicht geboren worden, um qualifiziert zu werden, um klassifiziert zu werden. Ich bin geboren worden, um geliebt zu werden. Von Gott. Und der Beweis dafür, dass Gott mich liebt, ist, dass ich lebe. Das ist der Beweis dafür, dass Gott mich liebt. Ich brauche nicht dies und das und dies und das und dies und das. Dafür, dass ich zu dieser Zeit auf diesem Planeten leben darf, ist der Beweis dafür, dass Gott mich liebt. Denn er hat mich aus Liebe kreiert. Und du bist vielleicht möglicherweise anders kreiert worden, nicht von liebenden Eltern, die eine schöne Zeit hatten und boah, die sind dann, was weiß ich, im siebten Himmel gewesen und da haben sie einen Volltreffer gelandet und dann bist du, boah, so richtig schön gezeugt worden und in Geborgenheit und Schutz und umbetet und was weiß ich nicht alles, umsorgt und Hände auf Mutters Leibe und du bist schon im Mutterleibe gesegnet worden und dann bist du geboren worden, dann kamen gleich die Hände des Pastors auch noch dazu. Nein, du bist vielleicht ganz anders auf diese Welt gekommen. Wir haben ein junger Mitarbeiter bei uns, der dann erzählt, ich bin geboren worden und dann hat man mich in einem Korb ausgesetzt. Und jemand anders sagt dann, und ich bin geboren worden, weil meine Mutter vergewaltigt worden ist. Und meine Mutter hat einen Dachschaden. Die ist kaputt. Die ist fertig. Und ich bin geboren worden, dann hat man mich genommen und man hat mich gleich in eine Familie reingesetzt, die mich nicht geliebt hat. Und die haben ganz viele aufgenommen, die sie nicht geliebt haben. Denn da konnten sie Geld mit verdienen. Und das gespürt. Es ist nicht immer alles so lustig auf dieser Welt. Oder wenn ein junger Mann sagt, der zu uns kommt, ich bin im Bordell geboren worden. Und eine andere junge Frau, ein Teenager-Mädchen sagt, und als ich gezeugt wurde, da war meine Mutter mit zwei Männern im Bett. Das ist nicht alles so lustig. Dennoch, jeder Mensch, der lebt, ist ein Beweis der Liebe Gottes. Das ist meine tiefe, tiefe, tiefe Überzeugung. Und weil das so ist, dürfen wir diese Liebe in vollen Zügen genießen. Dürfen wir in seiner Gegenwart ruhen, dürfen wir in seiner Gegenwart sein und müssen nicht andauernd so typisch deutsch denken. Ja? Arbeit ist sein Leben, kommt dann auf den Grabstein. Ja? Irgendwann, das ist auch was. Ich habe mal so einen Mann getroffen an der Costa Brava, der erzählte mir allen Ernstes, ich habe 30 Jahre keinen Urlaub gemacht und war noch stolz dabei. Ich gedacht, Hilfe, das darf doch alles wohl nicht wahr sein. Ja? Also das ist auch so ein bisschen deutsch. Ne? Wir sind so richtig schön leistungsorientiert. Andere Völker haben es da leichter. Die haben eine andere Herausforderung zu bestehen. So leistungsorientiert, auch in unserer Beziehung zu Gott. Nein. Ohne Leistung. Durch den Heiligen Geist zu empfangen, du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist herzlich willkommen auf diesem Planeten. Weißt du, ich habe ältere Menschen kennengelernt, die durch so viel Leid gegangen sind, die das alles nicht denken konnten. Und dann kommt der Heilige Geist in ihr Leben rein und heilt sie auch von Ablehnung. Heilt sie von diesem Schmerz, von diesem Missbrauch, von dem Gebrauchtwerden. Heilt sie davon, werden sie befreit, auch von finsteren Mächten. Und ich werde nie vergessen, den Satz von einer Frau, als sie da durchbrach und die lebte schon ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten, dann sagte sie, und dann bin ich endlich in diesem Leben angekommen. Und dann bin ich endlich in diesem Leben angekommen. Das ist das Schönste, das es gibt. Wenn du durch die Gnade Gottes endlich in diesem Leben ankommst. Ich habe das überhaupt nicht vergessen, mit Hamburg zu beten. Ich wurde heute Abend daran erinnert, was es für Gebetsbewegungen schon in Deutschland gab. Und ich wurde daran erinnert, was alles für Prophezien und Feuergesichter und was nicht alles, was alles gab in den letzten Jahrzehnten. Habe ich alles mitgemacht. Und ich habe eins in diesen ganzen Gebetsbewegungen, da habe ich immer einen Mangel festgestellt. Das hat mich dann immer sehr befremdet. Es ging sehr um Kampf. Es ging sehr um Machen, um Anstrengen und um Fasten. Und jetzt machen wir dies und das und jenes. Und ich dachte, wo in aller Welt ist diese Geborgenheit in Gott? Dieses in Gott ruhen. Dieses Marianische, wenn ich das mal so formulieren darf. Ne, Jesus kommt in das Haus von Maria und Martha. Und zwei Schwestern reagieren komplett unterschiedlich. Die eine fängt an zu arbeiten wie verrückt für den Meister. Die kippt sich sofort die Ärmel hoch und die ackert sich das Hemd aus der Hose und los geht's. Natürlich, los geht's. Ja, wir müssen was bewegen. Und die hat einiges bewegt. Und die andere Schwester, genau das Gegenteil. Die sackt zu Füßen Jesu. Und hat eine gute Zeit mit ihm. Und kann das gar nicht sehen, dass die Schwester so arbeitet. Mach die Tür zu, genau. Mach die Tür zu. Ich kann nicht sehen, wie du arbeitest, Martha. Nein, hat sie nicht gesagt. Aber sie hat einfach eine gute Zeit zu den Füßen Jesu gehabt. Und die Martha, die hat wirklich gearbeitet, die hat geackert. Für den Meister. Natürlich für den Meister. Er sollte doch sehen, dass er sich auf sie verlassen kann, ne? Aber dann irgendwann kommt das immer bei solchen Leuten. Irgendwann entdecken diese Leute, dass die anderen Christen nicht so fleißig sind. Und dass in der Gemeinde, dass ich nur richtig arbeite. Und vielleicht noch 2, 3 andere, aber der Rest, der macht gar nichts. Irgendwann kommt dieser ganze Frust raus, ne? Irgendwann kommt das raus. Und dann kommt das, was bei Martha passiert. Meister, fragst du nicht danach, dass ich hier alles alleine mache, dass ich hier schufte wie ein Berker und du fragst nicht danach, dass meine Schwester da zu deinen Füßen sitzt und gar nichts macht? Lässt du das zu? Es gibt doch so viel zu tun hier in Hamburg. Deutschland. Europa. Und Jesus schaut sie an und sagt, Martha, Martha, du hast viele Sorgen und viele Mühen. Viele Sorgen, viele Mühen. Maria hat das gute Teil erwählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Was ist denn das gute Teil? Das ist Jesus selbst. Es ist nicht ein Dienst für Jesus, es ist nicht ein Auftrag für Jesus, es sind nicht irgendwelche Begabungen, Berufungen und was man heute so alles hört. Ich und meine Berufung. Vor allen Dingen die Reihenfolge, ne? Ich und meine Berufung. Ja, und dann ist das aber so ein Götze da oben drauf und du wirst nichts anderes tun, als nur deine Berufung leben, ne? Weißt du, was meine Berufung ist? Gott anzubeten. Ihn zu lieben. Ihm die Ehre zu geben. Ich predige leidenschaftlich auch das Evangelium, aber es gibt keine Alternative zu einer Anbetung Gottes, die aus einem liebenden Herzen kommt. Das wird unser Land verändern. Ich glaube, das wird unser Land verändern. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, zum Beispiel so Städte wie Hamburg oder Berlin? Riesige Städte, viele Gemeinden. Es ist fast nicht möglich, zusammenzukommen als Volk Gottes und ein paar Mal im Jahr wirklich anzubeten. Wenn die Berliner mal 400 Leute auf die Reihe kriegen, dann ist das schon viel. Ich weiß nicht, wie das hier in Hamburg ist. Aber wir haben über Jahre haben wir in Lüdenscheid immer wieder ein Anbetungsfeuer angezündet. Einfach ein Anbetungsfeuer, ein Anbetungsaltar. Und wir konnten erleben, wie über Jahre unsere Stadt wirklich verändert wurde. Es gibt keine Obdachlosen mehr. Unser Bürgermeister ist echt gläubig. Wir haben erlebt, wie ein ganzes Einkaufszentrum voller Sünde, voller Prostitution, voller Gambling, also Spielen, Banden, Kriminalität, Drogen. Wir haben erlebt, wie durch die Anbetung das komplett geschlossen wurde, abgerissen wurde, etwas Neues entstanden ist und ein Ort des Lichts entstanden ist. Keine pornografischen Kinos mehr, nichts. Die Leute kommen von wer weiß wo und fühlen sich wohl und können sich dort in aller Ruhe können sie einkaufen. Transformation an der Stadt. In Lüdenscheid sind alle Kirchen rappelvoll. Und neulich habe ich einen alten Pastor getroffen, der im Ruhestand ist und der sagte, Walter, als ich hier nach Lüdenscheid kam in den 50er Jahren, da hatten wir etwa 1/3 evangelische gläubige Pfarrer. Der Rest war alles liberal. Als ihr dann kamt, Mitte der 70er Jahre, waren 2/3 der evangelischen Pfarrer echt wiedergeboren. Und dann sagt er, und ich freue mich so, dass unsere Gebete zu Gott aufgestiegen sind. Heute sind alle evangelischen Pfarrer in Lüdenscheid wiedergeboren und echt gläubig. Und viele von ihnen geisterfüllt. Eine Stadt hat sich verändert. Eine Stadt hat sich verändert. Gegenüber unserem Haus, wo wir Drogenabhängige aufgenommen haben, war ein illegales Bordell. Da war ein illegaler Spielplatz, da kamen sie aus dem Ruhrgebiet rein, wenn Tausende auf dem Tisch lagen, mit den dicken Autos, die Zuhälter kamen hingefahren und so Leute, die Therapie bei uns machten, die guckten aus dem Fenster, die konnten das Sex drüben sehen in den anderen Fenstern, die konnten die Prostitution sehen. Das war die Hölle genau auf der anderen Seite. Und wir haben einen Anbetungsaltar in der Stadt aufgebaut und einen Gebetsaltar in der Stadt aufgebaut, über die Konfessionen hinaus, und wir beten an und wir beten an, wir beten an, wir beten an. Und eines Tages komme ich wieder, wurde das ganze Ding abgerissen. Und was da jetzt steht, das Hauptpolizeigebäude der Stadt. Halleluja. Ja. Und wir haben so guten Connection zur Polizei. Und die Polizei kommt zu uns und sagt, könnt ihr uns helfen? Wir brauchen eure Hilfe. Da gibt es so viel Koma, saufende Jugendliche in der Stadt und wir wissen nicht, was wir mit ihnen machen sollen am Wochenende. Und die trinken sich sogar tot. Habt ihr keinen Clou, wie wir da was zusammen machen kommen? Und wir haben gebetet und gesagt, ja, wir haben einen Clou. Dann haben wir ein mobiles Café gebaut und dann sind wir in die Stadt gegangen, Samstagnachts, und da gehen wir immer hin. Und gleich beim ersten Mal konnten wir mit 70 Jugendlichen beten. Halleluja. Das ist die Transformation einer Stadt. Aber ihr Lieben, es geschieht nicht aus einem Aktionismus heraus, mal wieder, sondern aus Männern und Frauen, aus Familien, aus Ehen, aus jungen Leuten, aus alten Leuten, die ihre Geborgenheit in Gott haben. Und ich möchte beten, dass das in deinem Leben durchbricht. Ich empfinde, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier heute Abend. Auch, dass alle Verdammnis weggeht aus deinem Leben, dass alle Selbstverdammnis weggeht, dass alle Anklage weggeht, sich in Frage stellen, dass sich vergleichen, diese Unsicherheit. Manche sagen zu mir, Mann, du bist immer so sicher. Ja, meine Zeit, ich bin auch sicher, weil ich in Gott auch sicher sein darf. Amen. Ich darf in Gott sicher sein, denn er ist meine Festung. Er ist mein Fels. Er ist mein sicherer Hort, auf dem ich stehe. Darf ich da nicht sicher sein? Darf ich da diese Sicherheit nicht ausstrahlen? Ja, dürfen wir. Wir dürfen eine Sicherheit ausstrahlen. Wir dürfen etwas in diese Welt hinein strahlen, das die Menschen anzieht. Denn die sind alle unsicher. Die sind alle unsicher. Die sind alle so voller Furcht. Die sind alle so ohne Hoffnung. Die sind alle so verloren in Deutschland. Und Gott möchte, dass sein Volk genau das ausstrahlt, eine Sicherheit aus Gott, eine Geborgenheit aus Gott, die die Menschen wieder hoffen lässt, die die Menschen wieder sagen lässt, oh, das ist echtes Christentum, da greife ich doch mal glatt zu. Amen? Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal Jesus anbeten. Lass uns ihm mal die Ehre geben heute Abend hier. Halleluja. Lass uns mal unsere Hände erheben zu Gott. Ach, das tut so gut, die Hände erheben zu Gott. Kannst du dir vorstellen, Jesus wäre leibhaftig hier und du würdest deine Hände in die Tasche stecken? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja? Mann, wir können alles zu Gott emporheben. Wir brauchen uns nicht schämen. Manchmal, wenn man sagt, lasst uns beten, dann fallen die Köpfe runter. Dann fällt alles andere auch noch runter. Ja? Aber eigentlich dürfen wir sind begnadet durch das Blut Jesu, wir dürfen alles erheben vor Gott. Unser Haupt, unser Herz, unsere Augen, unsere Hände, alles. Erhebt eure Häupter zu Gott, denn davon kommt die Erlösung von oben. Halleluja. Amen. Und lasst uns einfach mal unsere Augen schließen und lasst uns anfangen, in Sprachen zu singen und hör nicht wieder auf. Halleluja. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du das übernimmst. Sing deine eigene Melodie. Komm, Heiliger Geist, sei willkommen und schaff dir heute Abend hier in Hamburg, schaff dir eine Anbetung, die aus dem Herzen Gottes geboren ist. Kera la bora basia so kia shiboro mborosaya Sing dem Herrn ein Liebeslied. Sing ihm ein Liebeslied in neuen Sprachen. Lass ihn deine Stimme hören. Er hat sie dir gegeben. Er liebt deine Stimme. Lass uns weiter singen im Heiligen Geist. Hör nicht auf. Leg einfach noch ein paar Schippen Kohle auf das Feuer. Que achei o boriando do bossariando do bo. Que achou se. Que orabada mando do boro será. Que churu bolamboro, que bocabo, che bodembo, turu suyara. Que borambo labora matarambo soro chorobo. Que achei. Quero. E achei borua. Que aruzi açu. Canambiro lucida balama xongoroso. Kiraya ki urosayambu ki amboru kolamboru si oshi urada ki ulamboshi urusu kajabaramboru saramboru si odabora yashi Que o charambelo solo chibura você. Ui, ambora mandia lambira, amigo, chegou la mandia la machangara, seria chucoro. Que o chabora malandra moçuia. Que o colamandia ambra você, ele achou sobra moçobo.
Kirche bulusu yaba, Kirche rundu. Karambiri boşanduru busuyu, ki boşada boru saru ki da boyuru. Kura ki ajalam burusu şiaru ya ki uru yuşalam uru buraya su Kuyaşıların burusu da ya Kuyaşırı Kuryan bu
Vater, deine Salbung zerbricht jedes Joch. Jedes Joch von Knechtschaft, jedes Joch von Sklaverei, jedes Joch von Religiosität, Lehnung, jedes Joch von Missbrauch, jedes Joch von Anklage, Verdammnis, Selbstverdammnis, jedes Joch sich in falscher Art und Weise immer wieder in Frage zu stellen, jedes Joch der Unsicherheit, jedes Joch der Unruhe. Und Vater, dein Heiliger Geist wirkt über allem Sicherheit und Geborgenheit. Dein Heiliger Geist wirkt Souveränität. Dein Heiliger Geist wirkt eine Genießermentalität im guten Sinn. Und Vater, du suchst nach Männern und nach Frauen, die das gute Teil erwählen, die das Beste erwählen, dich selbst, Jesus. Ich empfinde, wie Gott dich das heute Abend fragt, ganz neu. Willst du das Beste erwählen? Bist du bereit, auch das Gute auf den Altar zu legen? Denn manchmal sind die guten Dinge, die uns von Gott trennen, sind nicht unbedingt böse Dinge, sind nicht unbedingt ganz finstere Sachen. Manchmal sind es einfach die guten Dinge, die uns von Gottes Bestem trennen. Und er möchte das Beste für dich sein. Er möchte der Beste für dich sein. Er möchte dein Vater für dich sein, der dich verwöhnt mit seiner Liebe, der dich annimmt mit seiner Liebe, der dir diese Sicherheit gibt, der dir diese Freundschaft gibt. Der dir diese Ruhe und diese Geborgenheit und diesen Frieden gibt. Halleluja. Und wenn du das neu ergreifen möchtest, hier heute Abend, dann möchte ich dich bitten, dass du hier nach vorne kommst. Ich möchte gerne mit dir beten. Ich möchte einfach diesen Segen über dir aussprechen, dass du das empfangen kannst, eine Freisetzung aussprechen, dass du das empfangen kannst. Dann komm bitte ganz schnell.